Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen. Noch kurz nochmals der Hinweis auf den Büchertisch hinten. Das Matthäusbuch liegt noch auf, wer es noch mitnehmen möchte, für einen Sonderpreis. Und ich habe auch noch zwei Exemplare des Buches über die Johannes-Offenbarung dabei für 20 Franken. Kann man das haben? Also bedient euch hinten im Zimmerlein. Ja, ich wurde schon ermutigt, auch über den Anfang des Vaterunsers zu predigen. Ich habe das auch vor, mal zu machen. Aber im Buch findet man auch Erklärungen dazu, gerade zur Aussage, dein Reich komme oder deine Königsherrschaft komme, weil es dazu offenbar auch einige Verwirrungen gibt unter Christen, beziehungsweise aus unserer Sicht vielleicht etwas komische Ansichten. Und schon wichtig, dass wir da auch biblische Antworten finden. Also bedient euch. Übrigens ist es sicher gut, dass wir die Bibelarbeiten über die Offenbarung auch, dass ich die auf den YouTube-Kanal hochlade. Ich bekomme immer wieder auch dankbare Rückmeldungen dazu. Die Leute wünschen sich etwas Nüchternes, so vieles über die Offenbarung, gerade im Umlauf im Internet, was so wenig nüchtern ist, auch wenig auf echte, gründliche Bibelauslegung beruht, sondern mehr auf Spekulationen. Und da ist schon gut, dass wir auch versuchen, biblische, sorgfältige Antworten zu geben. Den Predigttext finden wir in Galater 2, Vers 11 bis 21, wie angekündigt. Galater 2 von Vers 11 bis 21. Kephas wird hier genannt. Vorher ist zweimal von Petrus die Rede, ist natürlich die gleiche Person, der Apostel Simon Petrus. Aber dass hier von Kephas die Rede ist, ist sicher kein Zufall. Zum Beispiel spricht Paulus im 1. Korintherbrief jeweils von Kephas. Das ist vor allem, weil sich gewisse Judaisierer, kann man sie nennen, sich besonders auf den Kephas berufen. Und das ist die aramäische Bezeichnung Kepha, Fels, Petrus, griechisch. Also einfach das zur kurzen Erklärung. Galater 2, Vers 11 bis 21. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus, gemeint ist der Herrnbruder, kamen, hatte er mit denen aus den Nationen, aus den Heiden gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung, also vor den Juden, fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Heiden lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Heiden, oder hier die Heidenchristen, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Heiden oder Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, haben auch wir an Jesus Christus geglaubt oder sind zum Glauben gekommen, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist denn also Christus ein Diener der Sünde? Keineswegs. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übeltreter hin. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, damit nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Umsonst heißt hier vergeblich. Lasst uns kurz beten. So danke ich dir, Herr Jesus, für dieses große Geschenk der Rechtfertigung, der Rettung durch den Glauben. Danke, himmlischer Vater, dass du auch heute Morgen zu uns sprichst und uns zeigst, wie wir leben dürfen, sollen, damit Jesus Christus immer mehr sichtbar wird und damit du immer mehr sichtbar wirst in uns und durch uns. Amen. Ich habe das Predigtthema oder den Titel vielleicht genauer noch leicht angepasst, für manche vielleicht etwas verständlicher als von der Rechtfertigung zu reden, das göttliche Heil allein durch Glauben oder aus Gnaden und die Folgen. Mit folgender Gliederung: erstens Folgen für den Umgang mit den Mitchristen, dann Folgen für den Umgang mit der Sünde und zweitens Folgen für die neue Lebensausrichtung. Ich meine, dass es sich bei diesem Abschnitt um ein Kernstück des Galaterbriefes handelt, also Kernabschnitt der Aussagen im Galaterbrief überhaupt. Und wir können damit auch sagen, zum Thema Rechtfertigung und damit zu dem zentralen Thema der Reformation. Die Frage stellt sich: was muss man tun, was muss man glauben, um echter Christ zu sein? Wirklich ganz echt, nicht nur halb. Und wenn wir jetzt heute die bibelgläubigen Christen fragen, bin überzeugt, die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Christus allein ja, aber der eine hat gesagt das und der andere sagt das und der andere sagt das. Christus allein, ja, aber. Was heißt Christus allein? Was heißt allein aus Gnaden? Heißt das dann, dass wir denn in der Sünde weiterleben dürfen? Das sind Fragen, die sie sich uns stellen. Und ich glaube, dass unser Text uns Antworten gibt, im biblischen Kontext. Erstens, Folgen der Rechtfertigung des göttlichen Heils für den Umgang mit den Mitchristen. Ich beziehe mich auf die Verse 11 bis 16. Was ist geschehen? Paulus spricht hier von Kephas, also vom Apostel Simon Petrus, der nach Antiochia gekommen ist. Gemeint ist das syrische Antiochia oder Antiochien am Orontes, also nördlich von Phönizien, wo die Jesusgläubigen zum ersten Mal Christen genannt wurden. Also wo auch zum ersten Mal systematisch Mission, Evangelisation unter Nichtjuden vollzogen wurde, durchgeführt wurde. Was ist geschehen? Paulus spricht vorher in den ersten 10 Versen in diesem Kapitel von einem Jerusalem-Besuch. Dieser Jerusalem-Besuch wird heute weitgehend im deutschsprachigen Raum der Theologie auf den Apostelkonzil bezogen, ist aber offensichtlich falsch. Denn erst das Problem, das in unserem Predigtabschnitt beschrieben wird, führte anschließend zum Apostelkonzil. Ich bin überzeugt, dass Paulus den Galaterbrief kurz vor dem Apostelkonzil geschrieben hat. Also kann er sich gar nicht darauf beziehen. Und damit haben wir hier den ersten Paulusbrief im Neuen Testament überhaupt, etwa im Jahr 49 nach Christus geschrieben. Und es geht hier um das Kernthema des Christentums, auch angesichts der systematischen Mission, Evangelisation unter Nichtjuden. Was ist dabei wichtig? Also Paulus muss sich vorher auf einen früheren Besuch beziehen, und zwar war das vor der ersten Missionsreise, dass Paulus mit Barnabas in Jerusalem war. Und dabei hat er auch Titus mitgenommen, und Titus musste nicht beschnitten werden als Heidenchrist. Titus war kein Jude im Gegensatz zu Timotheus. Worum geht's? Es geht um den Umgang mit den jüdisch-alttestamentlich oder kann sagen alttestamentlich-jüdischen Reinheitsvorschriften. Wie soll man damit umgehen? Was sind das für Reinheitsvorschriften? Wenn man die Mishnah liest, das ist die jüdische Überlieferung, besonders die sechste Ordnung. Das sind sechs Ordnungen insgesamt, sechs Bücher, kann man sagen, mit 63 Traktaten. Und besonders in der sechsten Ordnung geht es lauter um Reinheitsvorschriften, was man alles tun muss, um sich kultisch reinzuhalten. Und wenn ich das so lese, muss ich sagen, das schafft niemand. Also muss sich ständig reinigen durch Reinheitswasser und so weiter, schafft niemand. Und damit ist auch verbunden der Umgang mit Heiden. Wie geht man mit Nichtjuden um, die nicht beschnitten sind und die diese Koscher-Vorschriften nicht einhalten? Natürlich ist eine Gemeinschaft beim Essen ausgeschlossen. Es ist schon ausgeschlossen, dass ich unter sein Dach gehe. Wenn ich auf seine Spucke trete, dann mache ich mich unrein. Also nicht nach dem Alten Testament, aber nach dieser Überlieferung. Das heißt, es wird ganz kompliziert, überhaupt Gemeinschaft zu haben. Aber für das Christentum ist das ein Kern überhaupt, echte Gemeinschaft zu haben. Ein Kern des Christentums ist die Gemeinschaft auch beim Essen. Von Anfang an gewesen, schon im Alten Testament, war das wichtig. Es geht also um diese Reinheitsvorschriften. In Markus 7, 19 lesen wir, Jesus reinigte jede Speise. Was heißt das? Andere Übersetzungen sagen, Jesus erklärte sie für rein. Das ist beides richtig. Jesus hat sie für rein erklärt, weil er sie gereinigt hat. Und zu Petrus hatte Jesus in Joppe oder Jaffa auf dem Dach von Simon, dem Gerber, gesagt, was ich gereinigt habe, das halte du nicht für unrein. Wie hat Jesus Speisen gereinigt? Tiere sind von Gott geschaffen, sind an und für sich nicht unrein. Im Alten Testament werden aber bestimmte Tiere für unrein erklärt, das heißt, ich müsste eigentlich umgekehrt sagen, bestimmte Tiere werden für rein erklärt, weil sie durch das Opfer Gott geweiht werden. Nicht das Tier ist an und für sich unrein, sondern der Zugang des gefallenen Menschen, des sündigen Menschen zur Schöpfung Gottes ist unrein. Deswegen mussten die Menschen erst im Umgang mit den Tieren gereinigt werden und die Tiere Gott geheiligt werden, damit die Tiere für den Menschen rein waren. Und im Neuen Testament ist natürlich Jesus das alleinige Opfer, der sein Leben als Passahlamm hingegeben hat und damit uns reinigt als Menschen vor Gott. Den sündigen Menschen reinigt vor Gott, indem er ihm jede Sünde vergibt. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Für die Schuld aller Menschen. Wie wir es ja auch gesungen haben. Für unsere Sünden und in der zweiten Strophe für meine Sünden. Nicht nur für unsere, sondern auch für meine Sünden starb er am Kreuz. Und wenn wir das annehmen, dann ist unser Zugang zur Schöpfung geheiligt. Darum kann ein Paulus sagen, den Unreinen, den Ungläubigen ist alles unrein. Den Reinen ist alles rein. Also es gibt diese Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren im Neuen Testament nicht mehr in dem Sinn. Petrus war in einer ganz anderen Tradition aufgewachsen. Er war in einer Tradition aufgewachsen, wo man sagte, sogar Abraham hat schon alle Reinheitsvorschriften eingehalten, bevor es sie überhaupt schriftlich gab. Also das steht in der jüdischen Überlieferung. Abraham, unser Vater Abraham, sagen die Juden, hat alle Reinheitsvorschriften vollkommen eingehalten. Er musste nur noch beschnitten werden, da war er vollkommen vor Gott. Und so ist Abraham vollkommen. Und dann heißt es in der jüdischen Überlieferung, schwarz bin ich aufgrund von meinen Sünden, weiß aber bin ich aufgrund der guten Taten der Väter, vor allem von Abraham. Petrus war also in so einer ähnlichen Tradition aufgewachsen. Und nun kommt er zum Glauben an Jesus Christus, ist Nachfolger Jesu. Und er hatte diese Erscheinung, dass Jesus ihm gesagt hatte, was ich gereinigt habe, das halte du nicht für unrein. Und nun, nach der ersten Missionsreise, sehr wahrscheinlich, kommt Petrus nach Antiochia, von wo aus Paulus und Barnabas ausgesandt wurde. Und es kommen Leute von Jerusalem. Dort war Jakobus, der Herrnbruder, also der den Jakobusbrief geschrieben hat, war dort, man kann sagen, Gemeindeleiter. Und hatte eine große Autorität. Und nun kommen die Leute und sagen, Jakobus hat uns geschickt, obwohl Jakobus nach dem Apostelkonzil schreibt, wir haben sie nicht geschickt. Also zu falsch haben sie sich auf Jakobus berufen. Aber Petrus glaubt ihnen. Der sogenannte erste Papst glaubt ihnen. Und Paulus muss hart ins Gericht. Er sagt, du lebst nicht nach der Wahrheit des Evangeliums. Aufgepasst, es geht hier um ein sehr frommes Leben. Es geht um sehr fromme Ereignisse. Sie wollen ja bibeltreu sein, diese Leute, auch Petrus. Es geht um die Frage, wie soll ich Gemeinschaft haben mit Heiden, die sich nicht an Koscher regeln. Kennt wahrscheinlich das Wort Koscher, he? Also die Reinheitsvorschriften, dass alles so gekocht wird und so weiter. Wie soll man damit umgehen? Und Petrus ließ sich davon abhalten. Paulus sagt, du lebst nicht der Wahrheit des Evangeliums entsprechend. Das heißt, Christus ja, allein Christus aber und noch das und das. Damit man echt bibeltreu ist. Paulus muss diesen Leuten später sagen, die so super bibeltreu in Antiochia sein wollten, oder in Galatien besser gesagt in diesem Fall, ihr tut gar nicht, was im Gesetz des Mose steht. Zweimal, Kapitel 4 und 21 und Kapitel 6, 13. Ihr tut gar nicht, was die Bibel sagt. Das heißt, ihr pickt einfach etwas heraus und beachtet nicht den Zusammenhang. Ist man dann bibeltreu, wenn man einfach Aspekte aus der Bibel herauspickt? Es ist biblisch. Aber es ist nicht der biblische Zusammenhang. Und darum muss Paulus sagen, ihr seid gar nicht bibeltreu. Ihr wollt super bibeltreu sein, aber ihr seid nicht. Ich sage es natürlich mit eigenen Worten. Petrus hat es am Apostelkonzil begriffen. Wir haben das einleitend gehört und gelesen. Apostelgeschichte 15, Vers 7 bis 11. Petrus gibt hier Paulus sehr genau wieder. Galater 2, 16. Also Apostelkonzil fand kurz nachher statt. Petrus hat Paulus verstanden. Vor allem hat er Jesus verstanden. Wir wissen, dass Gott das Herz reinigt und das Herz anschaut und das ist entscheidend. Und wie wollen wir dann den Nichtjuden ein Joch auflegen, das Gott ihnen gar nicht auferlegt? Ich meine, die Juden haben nie erwartet, dass die Heiden all diese 613 Gebote und Verbote erfüllen, nur die 7 noachitischen Gebote, die gelten auch für die Heiden. Aber wie gesagt, eine Gemeinschaft beim Essen ist so nicht möglich. Und darum geht es hier. Es geht nicht zu sagen, wir sind Christen, ihr seid Christen, aber ihr seid Christen auf einer anderen Stufe, also Essen tun wir nicht mit euch. Weil ihr doch nicht ganz so echt Christen seid wie wir. Und darum sagt Paulus, wir erkennen ab jetzt niemanden mehr dem Fleisch nach. Galater 2, 16. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Wir beurteilen die Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, vom Kreuz her. Wo Jesus deine und meine Sünden ans Kreuz genagelt hat. Von daher beurteilen wir Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und da gibt es für Paulus durchaus die Möglichkeit, dass man in gewissen Aspekten auch unterschiedliche Ansichten haben kann. Philipper 3 geht zum Beispiel darauf ein, Vers 14 bis 16. Und gleichwohl ist jeder ein echter, aufrichtiger, bibelgläubiger Christ, wenn man an Jesus Christus glaubt und mit Jesus lebt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Folgen für den Umgang mit der Sünde. Ich beziehe mich auf die Verse 17 und 18. Ich meine, dass diese Verse manchmal auch missverstanden werden, ja, wie vieles vielleicht in der Bibel. So nach dem Motto, Paulus will hier sagen, wir sind als Christen auch alle noch Sünder. Das steht nicht da. Da gibt es eine deutliche Parallele zum Römerbrief, wo Paulus gegen Ende von Kapitel 5 sagt, da wo die Gnade, wo die Sünde zunimmt, ist auch die Gnade größer. Also wenn meine Sünden mehr werden, ist Gottes Gnade umso größer. Und dann könnte man daraus folgern, dieses Problem spricht Paulus Römer 6 an. Ja, dann gut, dann lass uns doch alle in der Sünde leben, auch als Christen. Dann ist Gottes Gnade umso größer. Wunderbar. Leider ist immer wieder so verstanden werden. Aber Paulus sagt nichts da. Völlig falsch verstanden. Wir sind ja mit Jesus der Sünde gegenüber gestorben. Also bin ich tot für die Sünde. Römer 6, Vers 11. Also schlussfolgert, dass ihr der Sünde gegenüber tot seid. Nicht halbtot, sondern tot. Und Sünde heißt auch hier meine religiösen Bestrebungen, mein religiöser Eifer, auch im Namen Gottes, ist mit Christus gestorben. Am Kreuz. Zur Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wurde, die Jesus eigentlich steinigen sollte, weil sie Ehebruch begangen hatte, sagt Jesus was? Jesus sagt, wenn sie dich alle nicht gesteinigt haben, verurteilt haben, tue ich das auch nicht. Aber geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die Aussage ist klar. Geh hin, sündige hinfort nicht mehr. Das alte Leben in der Sünde ist vorbei. Das Neue fängt mit Jesus an. Darum sagt der Hebräerbrief in Kapitel 12, lasst uns ablegen die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns laufen den Wettkampf, den Wettlauf, indem wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und im Galaterbrief spricht Paulus von den Werken des Fleisches, Kapitel 5, Vers 19 bis 21, dazu gehören, es sind hier 5 mal 3 Laster, wenn man so will, Werke des Fleisches, jeweils so Listen von Paulus. Nachher folgen 3 mal 3 Früchte des Geistes. Unzucht, Unbeherrschtheit, Ausschweifung, also zum Beispiel beim Essen, auch ein Laster oder ein Werk des Fleisches, Götzendienst, Zauberei, es Pharmakeia auf Griechisch, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Selbstsucht, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Trinkgelage und Schlemmerei und dergleichen mehr. Das gehört zu den Werken des Fleisches, von denen Paulus sagt, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Im 1. Korinther 6, Vers 11 schreibt Paulus, etliche von euch sind das gewesen, Ehebrecher und so weiter. Aber ihr seid gereinigt durch das Blut Jesu und durch den Heiligen Geist. Etliche von euch sind das gewesen. Es folgt eine Liste mit der Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, Treue und so weiter. 9, 3 mal 3. Das ist das neue Leben in Christus. Statt in der Sünde zu leben, leben wir im Heiligen Geist, im Wandel des Geistes und bringen Frucht für Gott. Und damit komme ich zum dritten Punkt, Folgen für die neue Lebensausrichtung. Ich beziehe mich auf die Verse 19 bis 21. Vers 19, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Was für ein Gesetz ist gemeint? Ist hier natürlich das mosaische Gesetz gemeint. Wenn Paulus das Wort Gesetz verwendet, dann steht im Hintergrund, meine ich, immer das hebräische Wort Torah. Und das wird sehr unterschiedlich gebraucht. Mal bezeichnet es das ganze Alte Testament, dann speziell die Mosesbücher, wie auch hier, oder den Sinai-Bund mit allen Geboten. Konkret, was wir als den alten Bund bezeichnen. Also den Sinai-Bund mit allen Geboten. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Was heißt das? Die Frage ist, ob das alttestamentliche Gesetz, die mosaischen Gebote, ob die zum Heil führen können ohne Jesus Christus. Das ist die zentrale Frage, um die es im Galaterbrief geht. Unter anderem auch im Römerbrief, Kapitel 3 zum Beispiel. Paulus sagt, nein, das Alte Testament, das mosaische Gesetz war gut und heilig, sogar geistlich, aber ich bin fleischlich. Als natürlicher Mensch in Adam, unter die Sünde verkauft. Also kann mich das Gesetz gar nicht retten. Es hat die Kraft nicht und ist nie dafür vorgesehen. Es kann mich in dem Sinn nur verurteilen, weil das Gesetz sagt, du sollst das und das tun, du sollst heilig leben, aber ich muss sagen, ich schaffe es nicht. Und darum braucht jeder Mensch Jesus Christus. Und Jesus hat genau das getan, was ich nicht konnte, Römer 8, 1 bis 4. Er hat nämlich die Sünde verurteilt durch seinen Tod. Und mit ihm bin ich gestorben. Mein Ich, mein Ego, das manchmal so groß ist, auf dem Thron sitzen will, mein Ego, auch mein frommes Ego. Und viele Menschen sind ja heute sehr fromm. Also seit eh und je kann man sagen, weil der Mensch einfach ein Bedürfnis hat, mit Gott zu leben, aber manchmal vielleicht falsche Ansichten hat darüber, wie man das schafft oder auch gar nicht das Richtige will. Die Sünde hat alle eingeschlossen durch die Schrift, also die Schrift hat alle unter die Sünde eingeschlossen, lesen wir in Galater 3 ab Vers 22, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus, den Glauben, den gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, der Glaube an Jesus Christus ist gemeint, wurden wir als Gefangene unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Die Sünde, also das Gesetz, konnte den Menschen nicht retten, das konnte nur Jesus Christus, und darum braucht es eben den inneren Tod, das innere Sterben des Ichs, des sündigen Ichs vor Gott mit Christus, und es braucht diesen Herrscherwechsel vom Ego zu Jesus Christus. So lebe nicht mehr ich. Luther übersetzt, ich lebe, aber nicht mehr ich. Es ist schwierig, da genau griechisch, den griechischen Text genau zu übersetzen, heißt so deuketi ego. Ego wird hier stark betont. Das versteht ihr. Ego, ich. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe. Was heißt im Fleisch leben? Das heißt, wir sind auch als Christen noch schwache irdische Menschen. Das ist mit dem Fleisch gemeint. Als Christ bin ich nicht einfach so, der über alles in der Luft schwebt, so geistlich fromm, der von sich aus die Kraft hat, die Sünde zu überwinden. Nein. Ich bin gestorben. Auch in meinem religiösen Eifer. Und was jetzt in mir ist, ist Christus, mein Ein und Alles. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr und mehr begreifen, was das heißt. Christus, mein Ein und Alles. Das heißt, mein Herr, das heißt meine Quelle, meine Kraft, das heißt mein Leben. Ich kann gar nichts tun, was irgendwie sinnvoll ist, was nicht Christus tut. Gar nichts. Und wer das begriffen hat, wird im biblischen Sinn demütig sein. Echt. Er wird sich nicht kleinreden, sagen, ich bin nur ein armes Würmlein und so weiter. Das ist nicht nötig. Wir sind wertvoll vor Gott. Jeder Mensch, jeder Christ. Aber er wird auch nicht überheblich sein. Paulus sagt, wenn ihr, schreibt er den Korinthern, 1. Korinther 4, Vers 6, 7, wenn ihr doch alles empfangen habt, was rühmt ihr euch, als hättet ihr es nicht empfangen? Als käme es von euch. Christus ist mein Leben. Und der gleiche Paulus kann dann Philipper 1 schreiben, Christus ist der Inhalt meines Lebens und Sterben mein Gewinn. Wenn Christus mein Leben ist, ist Sterben mein Gewinn, weil ich dann direkt in die ewige Herrlichkeit eingehe. Und wenn Christus mein Leben ist, dann fließt mein Leben zu anderen hinüber. Wie Jesus sagt in Johannes 7, Abvers 37 bis 39, wer an mich glaubt, von dessen Leib, von dessen Inneren, werden Ströme, Flüsse lebendigen Wassers fließen. Man beschäftigt sich dann weniger damit, was andere mir alles gegenüber falsch machen, wo sie mich nicht beachten, wo sie mich nicht respektieren, sondern ich überlege, wie kann ich ihnen dienen? Vielleicht sind sie unglücklich. Vielleicht reden sie negativ über mich, weil sie innerlich unzufrieden sind. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Und wenn Christus mein Leben ist, dann lebe ich für seine Gemeinde. Und die Frucht des Geistes darf durch mich entstehen. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Frage ist, wie gehen wir mit Äußerlichkeiten um? Für Juden waren die Reinheitsvorschriften keine reinen Äußerlichkeiten. Man sehr stark auch mit der inneren Reinheit verbunden hat. Ja? Wenn ich jetzt irgendwas anrühre, zum Beispiel wird in der Mishnah wird jede Spucke von Jerusalem als heilig erklärt. Warum? Nur die Spucke vom Mark nicht. Alle anderen heilig. Warum? Wenn ich jetzt in Jerusalem bin und dann zum Tempel gehe und irgendwo auf die Spucke trete, dann bin ich ja unrein. Und darum, die Stadt heiligt also die Spucke. Und das können wir nun auf den Glauben an Jesus übertragen. Jesus heiligt das Essen. Er reinigt es, weil er die Heiligkeit Gottes ist, weil er der Tempel Gottes ist. Sind wir mit Jesus in der Gegenwart Gottes? Und darum gibt es diese Unterscheidung nicht mehr zwischen reinen Speisen und unreinen Speisen durch Jesus, weil er das Opfer ist. Und wenn wir Jesus haben, dann ist unser Zugang nicht nur zu Gott und zu den Mitchristen, sondern auch überhaupt zur Schöpfung gereinigt, geheiligt. Und darum können wir auch miteinander anders umgehen. Wir urteilen einander nicht nach Äußerlichkeiten, sondern vom Kreuz Christi her in Liebe. Wir beißen und fressen nicht einander, wie Paulus sagt, passt auf, dass ihr euch nicht einander noch auffressen tut, wenn ihr schon einander beißt. Meine Galater 5 ist das, wo er das schreibt, sondern die Liebe wird als erste Frucht des Geistes betrachtet. Das heißt nicht, dass wir nun in der Sünde verharren sollen. Wir sind mit Christus der Sünde gegenüber gestorben und wir leben nun in Christus. Wir sind der Verurteilung des Gesetzes gegenüber gestorben, weil Christus uns unsere Verurteilung ans Kreuz getragen hat und wir mit ihm gestorben sind innerlich, dem der Sünde gegenüber. Auch unser Ich, das immer so groß werden will vor Gott und den Menschen, ist mit Christus gestorben. Christus ist mein Leben. Nicht mehr lebe ich, Ego, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Halleluja! Was für ein Geschenk! Was für eine Gnade Gottes, wenn wir das erkennen dürfen. Wir beten. Großer Vater, wie klein sind wir doch vor dir. Und gleichwohl hast du uns so sehr geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast für uns alle, für alle Menschen. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz und ist auferstanden und siegreich gen Himmel gefahren und wird siegreich wiederkommen. Und es ist uns der Heilige Geist gegeben worden durch den Glauben an Jesus, damit wir mit Jesus leben, mit dir, himmlischer Vater, und deinen Willen tun. Danke dafür, dass du immer wieder uns reinigst und gnädig bist, uns veränderst. Amen. Wir singen das.